Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Und heute wird es tiefgründig, aber nicht langweilig. Ich habe drei weitere junge Altherrenvorsitzende eingeladen und wir reden heute darüber, wie das ist mit der Verantwortung, mit den Herausforderungen, was halt viele im Bund vielleicht auch nicht sehen. Besonders mit der Tatsache, dass wir alle mit Mitte 30 oder Anfang 30 in diese Rolle gestartet sind. Ich habe da ein paar sehr spannende Gäste gefunden. Zum einen fangen wir mal an mit Jan Schiffer, auch schon mehrfach Gast bei uns in der Sendung. Er ist Altherrenvorsitzender der Kölner Burschenschaft Alemannia. Du machst den Job jetzt schon 10 Jahre. Du bringst noch ein bisschen so die Erfahrung mit, die Perspektive auf die lange Distanz, weil wir sind noch alle nicht so lange in unserem Amt. Dann haben wir einmal Philipp Blatt, Landsmannschaft Makaria Köln, ist auch deren Altherrenvorsitzender, auch mit Mitte 30. Wie waren es? 34 oder?
Ich bin 34, ja.
Genau. Und dann haben wir noch Arne Kablau, der sollte auch durch den einen Talk bekannt sein, Altherrenvorsitzender der Landsmannschaft Alemannia Makaria zu Würzburg. Und meine Person, Jan Wolters, Vorsitzender der Burschenschaft Gotia zu Düsseldorf. Schön, danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, vorbeizukommen ins Studio. Es ist der erste Talk, den wir machen, der zu Fürth stattfindet. Ist auch ein Highlight und wir filmen das Ganze. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wollt ihr euch nochmal kurz vorstellen für alle? Fangen wir mit dir an, Philipp.
Ja, gerne. Philipp Blatt, Altherrenvorsitzender der Landsmannschaft Makaria MCC zu Köln. Ja, bin seit 2011 bei den Makaren, damals eingetreten zum Wintersemester. Wir haben damals kurz danach das Präsidium im CC übernommen, war damals auch der Erstchargierte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Dokumentation Coburg, eine Stadt in Angst. Ich war damals der Hauptdarsteller. Ah. Könnten wir eine eigene Folge drüber machen. Über Dokumentation und was wirklich passierte hinter der Kamera. Und Erstchargierter, Inaktiver, wie sich das alles so abspielt und dann irgendwann Anfang zu Corona alter Herr geworden und seit 2022 in Amt und Würden als AV.
Ja, Arne.
Ja, Arne Kaplau, aktiv geworden 2010 bei der Landsmannschaft Alemannia Makaria Würzburg. Ich habe Biologie studiert und habe zwischenzeitlich auch auf anderen Häusern gewohnt, in Bonn bei den Verbandsbrüdern und auch in Berlin. Da hatte ich meine Promotion gemacht und alle Ämter gemacht, die man so machen kann, natürlich im Bund, wie bei vielen. Hab noch 2021 das Band meiner lieben Landsmannschaft Franco-Borussia Coburg aufgenommen und bin seit 2022 alter Herr und auch Altherrenvorsitzender in Würzburg und in Coburg inzwischen auch fillistriert.
Ja, Jan Schiffer, Altherrenvorsitzender der Kölner Burschenschaft Alemannia. Ich bin 1999 im Wintersemester aktiv geworden und 2015 dann mit 38, knapp gerade 38 geworden, Altherrenvorsitzender. Also ich mache das jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren mit, dieses Amt, und trage die Verantwortung hoffentlich immer noch mit einigermaßen Würde.
Das glaube ich aber auch. Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigen administrativen Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudiam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudiam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudiam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen verschiedenen Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgast-Unterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudiam.de. Die Gründer von Gaudiam sind selbst Chorstudenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Chors und CV'ern, ist Gaudiam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudiam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein! Ja, bei mir, Jan Wolters, bin ja bekannt als der Host. Also ich bin seit 2011 bei der Burschenschaft Gothia Düsseldorf und seit 2023 auch der Vorsitzende. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei euch im Bund. Wir haben den BGB-Vorsitz, die Geschäftsführungskompetenzen getrennt und eine Art Tennisclub-Management-Team halt eingeführt. Und da mache ich den Vorsitz. Genau, bin aber allein vertretungsberechtigt für den Bund. Also wenn es vor Gericht geht, stehe ich da. Dann lass uns mal direkt einsteigen, einfach mal ins kalte Wasser springen. Was war der überraschendste Moment in eurem Amt bisher, mit dem ihr nicht gerechnet habt?
Boah, ich glaube, das Chaos nach Corona tatsächlich bei uns. Wir hatten damals etwas schwierige Vorgängerregierung, sage ich jetzt mal, bei uns im Bund. Und dann kam Corona und irgendwie ist da einiges auf der Strecke geblieben. Und dann mussten wir damals, ich und mein junges Team, dann dieses Chaos so ein bisschen beseitigen. Weil wir hatten einfach, es gehört zur Wahrheit dazu, Bundesbrüder, die natürlich in Bedrulle gekommen sind durch Corona. Gab Schicksalsschläge und ähnliches. Bundesbrüder sind verstorben, zum Beispiel auch in der Zeit. Und wo dann einfach nicht mehr ganz klar war, wer ist jetzt eigentlich gerade noch im Bund? Weil auf einmal kamen Beiträge nicht mehr. Man musste mal nachfragen, wie geht's dir eigentlich? Weil du hast irgendwie nicht geschafft, Leute regelmäßig auf dem Haus zu sehen und irgendwie ein Update zu kriegen. Was macht derjenige gerade? Was beschäftigt ihn gerade? Was treibt ihn um? Und das wieder aufzubauen, dieses Vertrauen in dem Moment, war so der erste Punkt. So, wer sind wir und wenn ja, wie viele? Und dann kurzer Shoutout an Axel Prettl, haben wir Gaudiam eingeführt und das hat uns super geholfen, das Ganze auch ein bisschen zu steuern. So. Das war echt somit eine der ersten und schwierigsten Herausforderungen, weil wir sind so knapp 100 alte Herren, da wirklich mit jedem mal sprechen und schauen, wie sieht es eigentlich aus.
Ja, Kommunikation ist ja echt wichtig. Also es ist ja auch was, glaube ich, schnell erstmal auf der Strecke bleibt, weil das am Anfang in den Führungsaufgaben nicht so groß geschrieben steht, sondern ne, das erst die Erfahrung zeigt, ne, dass das Miteinander dazu führt, dass das alles besser wird, auch dass die Teilnahmequote halt auch höher wird, indem halt jeder auch erreicht wird am Ende. Ne?
Genau.
Ja, bei uns in Würzburg auf jeden Fall der Rückhalt der Altherrenschaft, als ich quasi filistriert wurde und direkt zum Vorsitzenden gewählt wurde. Also dass es da keine Bedenken gab von Seiten der Altherrenschaft, auch von den älteren alten Herren, sondern dass das sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Wobei wir bei uns auch im Bund schauen, dass die Altherrenvorsitzenden zumindest jüngeres Semester sind, um noch diese Nähe zur Aktivitas zu wahren. Und ja, die Probleme mit Corona, wie wir die bewältigen, auch Organisation von unserem 160. Stiftungsfest, wo man eher spontan gesagt hat, ja, wir ziehen das jetzt größer auf. Und was mich dann überrascht hat, wir hatten auch Nachwuchsprobleme und dass wir das Problem im Moment innerhalb von ein, zwei Semestern im Moment ganz gut in den Griff bekommen haben. Damit hätte ich jetzt auch in unserem Fall nicht gerechnet.
Und bei dir, Jan?
Ja, ist schon sehr Corona-lastig, merke ich schon. Bei mir war es tatsächlich im, glaube ich, Februar 2020. Wir hatten, wir sind im Januar gegründet worden. Deswegen gab es dann im Januar 2020 auch ein 100. Gründungsfest, weil das Stiftungsfest wollte ich dann schon im Frühjahr feiern, wenn das Wetter besser ist. Und diesen Gründungskommerz haben wir auch noch hinter uns gebracht mit über 100 Leuten bei uns im Kneipsaal. Das war schon eine sensationelle Veranstaltung. Es hätte niemand für möglich gehalten, dass da so viele Personen überhaupt reingehen. Dementsprechend eng war es halt auch. Ja, und keinen Monat später stand ich dann mit einem Bundesbruder oder mit Bundesbrüdern an der Theke und einer sagte dann so, ja Jan, dann können wir das 100. Stiftungsfest, also das eigentliche Jahr jetzt absagen. Und Ich weiß nicht, ob ich das vorher verdrängt hatte. Jedenfalls in dem Moment ist es mir dann tatsächlich wie Schuppen von Haaren gefallen, dass mir bewusst wurde, ja, das stimmt, er hat recht, mit Corona wird das alles nicht funktionieren. Und in dem Moment wurde mir dann auch bewusst, dass ich A, nicht nur alles absagen muss, sondern B, auch alles nochmal werde neu organisieren müssen. So war es dann auch. Wir haben dann erst 2023 das 100. Stiftungsfest nachfeiern können. Aber dieser Moment an der Theke, der ist mir heute noch, fährt mir heute noch durch die Glieder, wenn ich daran denke, dass man alle Mühen und Opfer, die man gebracht hat, ja, nicht ganz umsonst, aber doch durchaus für viel weniger, als man investiert hat, letztendlich dann ja, das Ganze nochmal machen muss. Das ist schon ein Schockmoment. Das gönne ich auch meinem ärgsten Feind nicht.
Ja, also das ist ja, man merkt ja jetzt auch gerade schon in der ersten Runde hier, Corona war für unsere Bünde keine gute Zeit. Also jetzt nicht eine, wo man da problemlos durchgegangen sind. Es gibt Bünde, bei denen ist das nicht der Fall gewesen. Die haben sich trotzdem, trotz der Beschränkungen gut halten können oder beziehungsweise wenig Hindernisse im Raum gehabt hatten. Bei mir war das ähnlich im Bund. Es war ja so, ich hatte es ja schon mal ein paar Mal in den Folgen gesagt, 2021 ist ja unser Altherrenvorsitzender und mein Leibburscher, der war schon weit über Mitte 70. Eines Morgens halt tot umgefallen, war also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann stand die Verbindung ohne Führung dort. Und da gab es dann halt auch Überraschungsmomente, die dann rausgekommen sind. Wir hatten nämlich 2013 eine neue Satzung auf dem Bundeskonvent verabschiedet. Und damals mit dem nicht vorhandenen Wissen über Vereinsrecht haben wir gedacht, also auch ich gedacht, so jetzt ist die unterwegs. Dann hat sich rausgestellt nach dem Tod, dass die nie eingereicht worden ist beim Notar und beim Amtsgericht, dass immer noch diese alte, schreckliche Vereinssatzung aus den 60er Jahren unsere eigentliche bindende Satzung ist. Sich rausgestellt hat, dass seit 2013 keine beschlussfähigen Bundeskonvente stattgefunden haben, wir auch gar keine Bundeskonvente haben, sondern dass nach Satzung eine Generalversammlung war. Und wir dann halt in der Schwierigkeit standen, keinen Vorsitz mehr zu haben, rausgefunden zu haben, dass die GO und die eigentliche Satzung überhaupt gar nicht gültig war, dass wir halt bei Null standen und dann musste man halt in dieser Interimszeit, wo ich noch mit dem anderen alten Herrn, wo wir diesen Dreiervorstand hatten, in so eine Personalunion den Laden führen mussten, ich mich in Satzungsrecht einhamstern musste. Also ich bin ja Historiker und das war ein sehr großer Überraschungsmoment, weil diese ganze Phase hat 2 Jahre gedauert, bis wir dann mit allem, also mit den ersten offiziell richtig einberufenen Generalversammlungen, die wir gemacht haben, dann die Satzungsreform beschließen konnten, wir haargenau auf jedes Detail geachtet haben, was also Voraussetzung war, dass der Notar nicht sagt, so, ihr müsst dann nochmal machen. Und ja, 2023 dann halt als Vorsitzender des Bundes dann halt losgelegt habe und wir jetzt halt ein operativen oder fähigen Bund halt haben, halt zu agieren, wo das alles nach Satzung und GO halt abläuft. Das war eine große Überraschung, weil ich das vorher mal so ein bisschen als Korinthenkackerei empfunden habe, wenn man im Verein war und dann piekgenau aufs Protokoll geachtet worden ist. Ich mich gefragt habe, warum ist das Problem, dass die spontan da keine Anträge reinreichen oder so, ne? Und das war so eine ganz große Überraschung für mich.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, wie ist das denn überhaupt damals gekommen, dass ihr so früh Altherrenvorsitzender geworden seid? Lass mal mit dir anfangen, Jan. Was war der Grund, warum du schon 2015 mit damals 38 oder frisch 38 ins Amt gestiegen bist und man keinen Kandidaten genommen hat, den man vielleicht, sagen wir mal, als altersgemäß bezeichnen könnte, wie man sich das bei einem Altherrenvorsitzenden vorstellt, so 70 plus, Doktor so und so, Honoration?
Also meine Vorgänger waren jetzt auch nicht so viel älter. Also bei uns war das eigentlich schon vorher auch so, dass man mit eher dann Anfang 40 Altherrenvorsitzender werden konnte. Das war quasi Usus. Bei mir war es dann halt ein paar Jahre früher, war aber meines Erachtens, nach meiner Wahrnehmung, war es insgesamt in der Verbindungswelt schon noch etwas außergewöhnlicher, glaube ich, als es heute ist. Da hat sich, glaube ich, etwas gewandelt. Wie bin ich dazu gekommen? Also im Endeffekt habe ich einen Anruf vom Amtsinhaber bekommen, vom damaligen. Dem war mal auf einer Kneipe von einem Aktiven gesagt worden, lieber Bundesbruder, ich finde das toll, dass du Altherrenvorsitzender bist, aber es ist das erste Mal, dass ich auf einer Veranstaltung sehe. Es wäre schön, wenn du dich mal öfters blicken lässt. Das hat dem, glaube ich, die Panik in die Augen getrieben. Dann hat er sich gesagt, nee, ich glaube, dann ist es nach 7 Jahren an der Zeit, das Amt abzugeben, weil er auch die Zeit nicht gefunden hat. Der hatte sich damals nochmal neu selbstständig gemacht und ist mit seiner Unternehmensberatung da sehr erfolgreich gewesen auf einmal. Also er sagt immer unbeabsichtigterweise. Und hat sich dann halt entschieden, das Amt abzugeben. Und eines Tages bekam ich dann halt den Anruf von ihm, war im ersten Moment etwas überrascht, weil er war jetzt nicht alltäglich, dass er mich angerufen hat. Also ganz im Gegenteil. Und nach so ungefähr einer Viertelstunde des Smalltalks und des Wie geht's dir denn, kam er also dann zum Punkt und sagte, na, also könntest du dir denn vorstellen, mein Amt zu übernehmen, wenn ich es denn jetzt abgeben würde? Und als ich dann sagte, so ja, könnte ich drüber nachdenken, würde ich jetzt nicht direkt Nein sagen, war das Gespräch auch schon beendet. Insofern, da hat er dann sehr effektiv gehandelt und auf dem darauffolgenden Konvent wurde das dann entsprechend vorgestellt und ging dann auch einstimmig tatsächlich durch. Also das war dann irgendwie kein großer Akt mehr und innerhalb des Bundes gab es auch jetzt keine großartigen Diskussionen, Rückmeldungen, ob meines Alters, jetzt habe ich dann halt von Externen ausschließlich bekommen.
Und bei euch?
Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Corona damals, das nicht so richtig rund lief und irgendwie hat sich dann aus meiner aktiven Generation heraus das so ein bisschen ja, erarbeitet letzten Endes. Also meine beiden Leibfüchse sind heute Kassenwart und stellvertretender AHV. Und wir haben dann damals gesagt, so ey cool, lass uns doch mal gemeinsam da nach vorne gehen und sagen, hier muss sich jetzt irgendwie was ändern. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir auch angefragt wurden tatsächlich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gab auch Gespräche irgendwie mal, ja, es müsste mal jemand anderes das machen, so ein bisschen wie bei dir, Jan. Und kannst du dir das nicht vorstellen? Und dadurch ist dieser Stein des Anstoßes irgendwie losgerollt. Und dann haben wir das übernommen mit allem, was dazugehört.
Also bei mir ist es auch in der Familie geblieben. Mein Leibbruder ist der AH2X. Mein Leiburenkel ist der Kassenwart. Und ja, und der Leibenkel ist der im erweiterten Vorstand. Und der andere ist ein Wiederbegründer, der hat aber sich damals keiner Leibfamilie angeschlossen.
Ja, bei uns in Würzburg war es auch so. Zumindest die bei den letzten Altherrenvorsitzenden, die vor mir waren, die sind zum Großteil in den 90ern aktiv geworden. Also waren jetzt auch nicht so uralt, sage ich jetzt mal, als sie ins Amt gewählt wurden. Und der Altherrenvorsitzende vor mir hatte das Amt schon länger geführt als eigentlich notwendig, aber durch Corona gab es dann keine Altherrenvorsitzende, keine Altherrenkonvente. Und dementsprechend gab es auch keine Neuwahlen. Und er hatte sich aber beruflich neu orientiert und wollte das Amt entsprechend abgeben. Und ich bin zu der Zeit wieder in die Nähe von Würzburg gezogen. Dadurch, dass ich noch aktiver war, hatte ich auch die notwendige Nähe zur Aktivitas. Ist ja auch immer wichtig, als Altherrenvorsitzender ist man ja immer so die Schnittstelle, sag ich mal, und Ansprechpartner.
Stakeholder-Management,
genau. Sozusagen. Und gut, wurde man angefragt, ob man sich das vorstellen kann und dann auf dem Konvent, als ich illustriert wurde, ging es dann auch gleich zur Wahl und dann hat man im nächsten Schritt sofort vorne gestanden und durfte den Altherrenkonvent dann auch leiten.
Ja. Er hat es ja in unserer Folge ja auch schon erzählt, ja, dass er dann direkt, also nicht nur ins kalte Wasser geschubst worden bist, sondern dann auch noch bis zum 25 Meter Beckenende tauchen solltest, auf dem Rücken.
Aber es fühlt sich zumindest im ersten Moment so an, aber wenn man dann etwas mehr drüber nachgedacht hat, dadurch, dass man doch sehr viele Bundesbrüder hat, mit Erfahrung auch, die hinter einem stehen, immer weiter im Vorstand auch, der Vertreter von mir, der ist ein Jahr nach mir aktiv geworden, also auch noch sehr jung. Und da muss man sagen, der Rückhalt ist da auch sehr gut und man fühlt sich jetzt nicht verloren in der Position.
Hast du das Gefühl, das ist manchmal auch ein Nachteil, dass man so nah dran ist?
Ja, wenn man zu nah an der Aktivitas dran ist, hat man manchmal den Eindruck, da fehlt der notwendige Respekt dem Amt gegenüber. Mhm. Das kann ein Nachteil sein. Das liegt aber auch noch, glaube ich, daran, dass die jetzigen Aktiven mich auch immer noch als Aktiven kennen. Das wird sich jetzt, denke ich mal, mit den nächsten Generationen auch entsprechend ändern. Aber ich habe damit bisher auch keine großen Probleme gehabt. Also ich sag mal, die Aktiven kommen immer noch auf einen zu und fragen um Rat. Auch die älteren Aktiven werden um Rat gefragt. Und es ist so, ich sag mal, die jungen Füchse vor allem, die kommen dann eher mal zu einem hin und wollen dann mal vielleicht ein schnelles mit dir trinken, was man vielleicht bei einem Ü60, 70-Jährigen vielleicht nicht unbedingt macht.
Das ist dann, wenn aus Kablau. Lieber alter Herr Kablau.
Ein guter Kumpel von mir meinte letztens zu mir, also er ist Chorstudent in Würzburg auch.
Ah.
Schöne Grüße nach Stuttgart an der Stelle, da lebt er. Und er sagte dann zu mir, als er dann da war, Philipp, du bist da irgendwie beim Stiftungsfest in so einen Strudel geraten. Da hat dir jeder einer einen angehangen von den jungen Wilden. Ich habe das für mich so erkannt, ich musste dann mal 2-3 Jahre kurz raus. Dann kommst du nämlich wieder,
ja,
und dann auf einmal bist du so der alte Herr. Ja. Aber wenn du die ganze Zeit irgendwie in diesem Flusswasser mit drin bist, also dann fehlt dir so ein bisschen diese Seniorität, so dieses, ja, weiß ich nicht, ob es was mit Amt und Würden zu tun hat, aber von daher interessant, dass du dieselbe Erfahrung machst
letzten Endes. Ich glaube, das geht. Ich glaube, es geht vielen so. Wenn man alter Herr ist und die alten Herren aber immer noch als Aktive kennt, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das war auch bei mir der Fall, als ich noch aktiver war und dann die älteren Bundesbrüder dann in die Altherrenschaft gewählt wurden. Das kommt dann mit der Zeit.
Ja. Aber es interessiert uns natürlich, wie es bei Schiffer. Der ewig jung geblieben.
Das ist aufgrund des Studiums bei ihm auch noch so, dass sie ihn auch noch als Aktiven kennen.
Nee, selbst der älteste Inaktive mittlerweile auch nicht mehr. Nee, das ist durchaus eine gute und berechtigte Frage, die man sich stellen sollte. Ich bin halt eben auch vorgeschlagen worden von meinem Vorgänger, weil ich ja nun mal in Köln wohne und auch noch relativ nah am Haus wohne und dementsprechend, ja, auch aufgrund der Nachfrage des Bundesbruders, lass dich doch mal öfters auf Veranstaltungen blicken, war sein Gedanke, naja, das kann der Schiffer ja, macht das ja sowieso quasi, ja, er ist ja sowieso häufiger da. Das ist Fluch und Segen zugleich, das ist ganz klar. Also den Respekt, den muss man sich auch als Herrenvorsitzender nicht nur bei den konalten Herren, sondern eben auch bei den Aktiven entsprechend verdienen. Und da gab es dann auch schon mal Momente, wo ich dann halt auch meinem Aktiven in die Schranken gewiesen habe, wenn mir das dann zu aktivitätslastig war, auch das Verhalten dann gerade, was Bierjungen oder so angeht. Also ich meine, da sind wir in Köln ja jetzt auch einem guten Pflaster, was es angeht, dass man sich mal ein Bierjungen reinziehen kann, ohne dass man direkt den ganzen Abend sich versaut. Mit 0,2 geht das ja eher als mit 0,5ern. Aber trotzdem muss man auch da schon mal Nein sagen können. Das ist ja klar, ne? Und das ist dann situationsabhängig halt meines Erachtens sehr wichtig, dass man im richtigen Moment auch mal sagt, nee, jetzt nicht vor anderen Couleurgästen oder auch vor alten Herren anderer Verbindungen. Da erwarte ich dann schon auch einen anderen Umgangston. Als das jetzt flapsigerweise, weiß ich nicht, bei einem Frühschoppen der Fall sein kann nach einem anstrengenden Stiftungsfest oder so.
Dienstagabend auf dem Haus. Bursch, Fuchs, alter Herr, alle da. Und statt Dosenbier, 4 Flaschen JJs Manöverschluck zum Probieren. Panama und Antigua, Jamaika, Tennessee, Dominikanische Republik.
kostenlos für euren Manöverschluckabend. Alles, was ihr tun müsst, anstoßen, genießen und ehrlich bewerten. Jetzt kostenloses Probierpaket der preisgekrönten Flavored Rums und Bourbons unter info@manöverschluck.de oder den Links in den Shownotes sichern. Prost!
Ja. Ja, bei mir war es so, die alte Generation, mit denen ich aktiv war, die sind halt in Corona-Zeiten dann auch endlich mal irgendwann mit ihrem Studium fertig gewesen und wirklich Punkt 2021, wo der bei uns ja die große Baustelle begonnen hatte, waren die eigentlich alle filistriert und dementsprechend auch alte Herren, also beziehungsweise angehende alte Herren. Wir haben bei uns die Stufe Philister, wenn man halt das Studium fertig hat, dann gehört man schon zur Altherrenschaft. Aber richtig offiziell alter Herr wird man erst in dem Moment, wo man halt dann in den berühmt-berüchtigten, gefestigten Lebensverhältnissen halt steht, was auch immer das eigentlich bedeutet, weil auch, glaube ich, ein erfolgreicher Freelancer, glaube ich, der wechselnde Auftraggeber hat, genauso gut sein kann. Und da hatte ich da zum Glück das Problem aus der Ecke nicht. Also es war Fluch und Segen, dass halt auch die jetzige Generation praktisch alles Leute sind, die so ab 2020 ungefähr aktiv geworden sind und mich da eh schon nicht mehr als Konaktiven miterlebt haben. Aber es gab den einen oder anderen alten Herrn, der gedacht hat, der könnte dann halt auch so seine Spielchen halt treiben. Und da habe ich mich dann aber auch, musste man sich halt auch erst durchsetzen. Und jetzt ist es so, dass wir da auch ein geeinter Bund sind, von der geeinten Altherrenschaft dahinter ist. Und ich meine, Konflikte lassen sich nie bei einer Gruppe von Menschen vermeiden. Auch vor allem, wenn es zu lange harmonisch ist, ist halt die Frage, ob es wirklich echte Harmonie ist oder ob es halt ein Lippenbekenntnis sind, wo alle die Klappe halten, aber irgendwie der Frust sich ansammelt. Das sind so Sachen, die kommen dann so mit der Zeit. Aber lass uns noch mal ein bisschen drüber sprechen. Was ist denn bei euch jetzt gerade aktuell die größte Baustelle im Bund?
Oh, schwierig. Also wir haben von einem Bundesbruder ein größeres Erbe erhalten und dieses muss jetzt ja vernünftig angelegt werden, dass man damit wirtschaften kann, dass man ja daraus etwas generieren kann, und auf der anderen Seite ist das auch mit Investitionen verbunden. Wir wollen natürlich irgendwie Wachstum generieren und dass auch die, ja, es irgendwie weitergeht, und das ist gar nicht so trivial. Das ist so ein bisschen wie bei dir vorhin mit dem ganzen Vereinsrecht. Da muss man auf einmal ganz viele Paragraphen lesen, ganz viele Juristen kontaktieren und schauen, wie man das am besten macht.
Es dauert ja vor allem, wenn das Resterbe dann auch noch an die Leute ausgezahlt wird, die ja halt auch mit erbberechtigt sind. Da kann sich, ich kenne das aus einem anderen Verein, da kann sich so ein Prozess halt auch über 2 bis 3 Jahre ziehen, bis der letzte Euro ausgezahlt ist. Zwar etappenweise kommt dann ein Batzen Geld halt an, aber es kommt nicht auf einmal, und die Anlageprodukte sind halt alle auch nicht so attraktiv. Und
genau, und du brauchst einfach ein Team, was irgendwie da ist, was sich da auch reinhängt und sagt, hey, lass mal verschiedene Möglichkeiten diskutieren und die beste Lösung finden, verschiedene Angebote reinholen, und je mehr du auf der einen Seite hast, umso mehr kriegst du rein an neuen Infos und neuen Input, den du wieder bewerten musst. Ja. Aber das ist so gerade die größte Herausforderung, das kann man so sagen. Und Keile, also ich glaube, das ist auch eher nochmal so meine Spielwiese an der Stelle. Keile ist das große Thema der Zeit, weil einfach, wir haben jetzt das Thema Corona schon mehrfach angeschnitten, aber ich glaube, es hängt irgendwie damit zusammen. Irgendwas hat sich verändert, ich weiß nicht, was es ist, aber die heutige Generation ist, zumindest das, was bei uns auf den Häusern ankommt, was ich so mitkriege, anders. Zum Teil bei weitem nicht mehr so leistungsfähig. Ich erzähle mal eine Geschichte, nur damit man mal ein Beispiel hat, damit sich vielleicht auch Zuhörer was darunter vorstellen können. Zum Beispiel einen, der bei uns aus Haus gezogen ist, hat einen Mietvertrag unterschrieben, und irgendwie nach 2, 3 Monaten haben wir mal angeklopft und gefragt, Junge, wie sieht es denn mal aus mit den Mietzahlungen? Also wird mal langsam Zeit. Der hat mit Inbrunst der Überzeugung, wieso, ich habe doch den Mietvertrag unterschrieben. Das Geld muss doch jetzt bei euch auf dem Konto sein. Wo wir gesagt haben, so nee, also, so funktioniert das leider nicht. Du musst schon so einen Dauerauftrag, eigentlich einen Dauerauftrag? Was ist denn ein Dauerauftrag? Und dann erklärst du denen das und denkst so, Mensch, ey, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag in der Schule? Ne? Was habt ihr da gelernt? Und also wirklich, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ich könnte wahrscheinlich ewig so weitermachen, wo du wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägst und dich fragst so, was ist passiert? So, oder wo sind die guten Leute? Und auf der anderen Seite, bei mir im Berufsumfeld, sehe ich gute Leute. Aber die kommen irgendwie nicht mehr zu uns auf die Häuser. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht die Lösung, warum das so ist, aber das ist irgendwie so eine Feststellung gerade.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil Was ich auch beobachtet habe, war, wenn man sich anschaut, wie renommiert das Personal früher in Verbindungen waren, was das für Honorationen gewesen sind, die da teilweise herausgekommen sind. Nicht jeder, aber die Menge war schon anhand, also quantitativ betrachtet schon extrem hoch. Und du jetzt anschaust, sagen wir mal, Leute aus wohlhabenden Familien, die gehen alle auf irgendwelche Privatunis und sind überhaupt gar nicht mehr an das universitäre Umfeld gebunden und dementsprechend landen die auch überhaupt gar nicht in der Verbindung, wo es vielleicht noch für den Opa das Selbstverständlichste gewesen wäre, sich einer Verbindung halt anzuschließen. Und die fallen dann halt weg. Es ist halt auch so, dass, glaube ich, diese Massenuniversitäten in den letzten Jahren entstanden sind. Und vor allem in Düsseldorf habe ich das ja auch beobachtet. Als ich angefangen habe 2009, waren es 12.000 Studenten und jetzt sind wir bei 36.000 oder wenn nicht sogar noch mehr. Es ist halt auch eine breite Masse, die da hinkommt. Und mit der Masse kommt auch sehr, sehr viel Mittelmäßigkeit. Die Bünde kämpfen ums Überleben und dann werden halt auch Leute aktiv gemacht, die vielleicht zu den goldenen Zeiten des Verbindungswesens gar nicht aktiv gemacht worden wären. Ne? Also, und das spürst du dann in den Bünden halt. Ne?
Also ich finde es ja super, dass offensichtlich keine von unseren Bundesbrüdern hier zuhören werden, weil sonst könnten wir ja nicht so offen hier sprechen.
Ja.
Ich habe da tatsächlich aber noch eine andere Theorie zu. Ich habe bei dem einen oder anderen auch tatsächlich den Eindruck, dass die im Studium und in dem Job ein ganz anderes Gesicht an den Tag legen, als wenn es jetzt um die Verbindung geht, was ja dann doch natürlich auch ein Hobby ist. Aber bei dem einen oder anderen muss man sich doch wundern, wie der es geschafft hat, ein Sprechersemester so zu versemmeln, aber auf der anderen Seite im Beruf dann eines Tages doch gewisse Erfolge zu erzielen, die mit der Arbeitseinstellung und Moral, die man von ihm persönlich kennengelernt hat, wäre das nicht möglich gewesen, eindeutigerweise. Deswegen glaube ich schon, dass es da zwei Gesichter gibt bei vielen und dass wir als Verbindung vielleicht und auch als Herrenvorsitzende, als die wir ja hier heute Abend sitzen, vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung haben, das ein oder andere doch aus den Bundesbrüdern auch herauszukitzeln und dafür Sorge zu tragen, dass das ein oder andere auch mal ernster genommen wird. Es ist ja ein wunderbares Ding, dass man bei einer Verbindung auch entsprechend Fehler machen darf, die man dann im Job hoffentlich eben nicht mehr macht. Gehört ja auch zu einer der größten Leistungen, die wir als Verbindung uns auf die Fahne schreiben können. Nichtsdestotrotz bin ich bei dem einen oder anderen schon ja einerseits positiv überrascht, andererseits auch im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dann denke, so mein Gott, hättest du mal dieses Engagement dann früher auch in den Bund investiert, dann würde es dem Bund ja auch besser gehen wahrscheinlich, weil das hängt ja dann auch immer mit der Keilarbeit, die du eben auch schon angesprochen hast, Philipp, damit hängt das ja auch wieder zusammen. Ja? Wenn ich einen Sprecher habe, der ein gutes Semesterprogramm, vor allen Dingen nicht nur ein gutes Semesterprogramm präsentiert, sondern das auch gut organisiert hat. Das ist gerade bei uns zum Beispiel so ein bisschen das Problem, dass die Aktiven gesagt haben, oder ich habe den Aktiven gesagt, hey, wir hatten doch ein gutes Semester, wir hatten gute Veranstaltungen. Ja, die Veranstaltungen waren toll, aber die Organisationsarbeit dahinter, die war wohl oft gar nicht so optimal. Bekommt man dann selbst als Altherrenvorsitzender nicht immer so mit. Das schlägt aber dann natürlich insgesamt auf die Stimmung und damit auch wieder, je nachdem, sorgt es dafür, dass der ein oder andere Hausgast doch nicht aktiv wird, weil er halt gemerkt hat, da ist es hinter den Kulissen doch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich glaube, dass das alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt und auch unsere Aufgabe, wie gesagt, ist, da ein bisschen dafür zu sorgen, dass es runterläuft.
Das insgesamt. Ist die große Chance von den Verbindungen zumindest, dass man die Chance hat, über sich hinauszuwachsen, auch wenn man vielleicht ins kalte Wasser geworfen wird und in eine Situation kommt, die jetzt nicht in die eigene Komfortzone, sage ich mal, fällt. Und da ist es mit Sicherheit auch Aufgabe der Bundesbrüder, den Erststudierten oder welches Amt er auch immer dann macht, so zu unterstützen, dass er selbst daran wachsen kann. Und das ist mit Sicherheit der große Vorteil an uns Verbindungen, die jungen Studenten so auf das spätere Berufsleben vorzubereiten, ne, dass sie mit diesen Situationen klarkommen. Und das mit diesen Massenuniversitäten, also wenn ich das mal vergleiche, wenn die alten Herren erzählen, auch mit wie vielen Abiturienten, die vom Gymnasium gegangen sind, ist ja eine ganz andere Zahl als heute. Und früher war ja auch die Schule eine ganz andere als heute. Also heute hat man ja den Eindruck, den Leuten wird das Abitur nachgeschmissen und dann geht man halt an die Uni und studiert erstmal irgendwas. Und früher, glaube ich, hat man das Abitur gemacht, weil man unbedingt studieren wollte. Mhm. Und dann geht man da mit einer ganz anderen Einstellung, mit einer ganz anderen Mentalität rein. Vor allem so 50er, 60er Jahre, glaube ich, wird das noch so gewesen sein. Und ja, wenn du heute einfach nur Abitur machst und dann guckst, ich mache mal BWL, ne, das machen ja so viele, und dann gucke ich mal, wie es mir gefällt, oder erstmal Party machen als Student, dann ist das ein anderer Anspruch auf jeden Fall, der da an die Universitäten gelangt. Ja.
Merkt ihr den Unterschied? Oder wie ist es in Würzburg? Weil ich hätte auch noch die These, dass gerade so Millionenstädte wie jetzt Köln auch nochmal anders sind vom Klientel. Weil man hört immer so, Tübingen zum Beispiel läuft wie geschnitten Brot. Würzburg, weiß ich nicht. Deswegen frage ich mal.
Von der Einstellung der Kalkkandidaten oder? Genau. Oh, schwierig. Also wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren immer, also was ich von anderen Verbindungen auch höre, hatten einige Probleme mit den neuen Hausbewohnern, Füchsen, wie auch immer die das dann regeln, dass die zwar auf dem Haus wohnen, aber auch nicht die Tradition dahinter wirklich verstehen oder auch kein Interesse daran haben. Was gut vielleicht auch daher kommt, weil viele Universitäten inzwischen großen Fokus auch auf internationale Studenten legen.
In Clausthal ist das ganz
in Clausthal ganz ist das gerade ein ziemlich großes Problem, dass die ganzen Häuser sind mit den ausländischen Studenten und die können damit nichts anfangen im Endeffekt. Gab es in Würzburg teilweise auch schon, aber das ist jetzt noch verhalten. Also ob es da einen Trend gibt, ob die Studenten heutzutage anders eingestellt sind als früher, schwierig. Also kann ich so, glaube ich, nicht wirklich beurteilen in der Art und Weise. Ja.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen, wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition, wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet, wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Also was ich so denke, unsere Perspektive ist vielleicht auch ein bisschen aus einer Biased, wie man das so schön sagt, weil wir sind ja extrem engagiert in unseren Bünden ja gewesen, sonst wären wir ja nicht so jung Altherrenvorsitzende geworden. Für uns ist das, glaube ich, ziemlich selbstverständlich, aber wenn ich mir das angucke, so die jetzige Generation, die sind alle sehr also unselbstständig, finde ich. Mhm. Also verglichen noch zur eigenen Generation. Ich meine, ist ja auch immer so ein Thema, wir waren früher mal besser und die jetzigen, die können da nichts und das geht von Generation zu Generation. Aber was mir halt wirklich signifikant aufgefallen ist, sagen wir mal aus dem Umfeld, wo ich herkomme, noch, sagen wir mal, Abitur, die das Party machen mit 18 und so weiter. Wir waren im Sakko unterwegs, also das war normal, bevor wir aktiv waren. Wir hatten Bock auf Status und traditionsreiche Organisationen da reinzukommen. Bei uns war es so ein Ding damals irgendwie bei Schwarze Karte auf die Liste zu kommen, dass man halt in den Clubs oder also in die VIP-Areas rein konnte und so weiter. Ne, so, das war damals so die Sache und da war halt so die Verbindung, genau irgendwie die geistige Fortsetzung, worauf man auch Bock hatte, worauf man sich ja auch eingelassen hatte, wo gerade dann auch, sagen wir mal, renommierte alte Bünde dann halt echt eine Ausstrahlungskraft halt hatten, weil man sich dann gedacht hat, boah, ich habe jetzt ohne was zu leisten, ohne mein Abitur, mich praktisch in eine Traditionslinie mit XY gestellt, ne, die halt auch aktiv waren. Und das sehe ich bei den jetzigen Aktiven gar nicht. die kriegen das Kotzen, wenn die Tradition kommt, wenn man mit denen halt mit der Struktur kommt, wenn man denen klar machen muss, ja, machen wir auf einem Konvent und das besprecht ihr jetzt nicht untereinander in der Cigar World, ne? Also sowas halt, ne? Und das ist halt schwierig, ne? Also ich glaube, das sind halt so gerade auch technisch, also die Helikopter-Elternkinder sozusagen, die da jetzt auch in den Bünden drin sind. Ich habe ja auch mal zu dir aus Spaß gesagt mit dem Gespräch, wo Jonathan Zachau ja auch hier war, mit dem Elternabend im Bund sozusagen, ne? Also als Übertreibung. Es ist schwierig. Aber auch der Punkt, den du gesagt hattest, ob das jetzt, ne, mit den Unistädten wie Würzburg, Tübingen und so weiter besser oder schlechter ist, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Weil das ist auch, was ich durch den Talk kennengelernt habe. Die Universitätsstädte wie Würzburg oder wie Bonn oder halt wie Tübingen oder Freiburg oder sonst wie, die Leute gehen da nur zum Studieren hin und nach dem Studium ziehen die weg. Und die Altherrenschaft kommt nur, also größtenteils zum Stiftungsfest ADH, ist den Rest des Jahres vielleicht mal auf vereinzelten Veranstaltungen, die extra ausgelegt sind, da. Aber in den Großstädten, also jetzt wie bei Köln, Düsseldorf zum Beispiel, ist es ja so, die haben ja nochmal eine ganz andere Arbeitsmarktattraktivität, ja, dass viele alte Herren, wie auch immer, im näheren Umkreis hauptsächlich sind und halt viel öfter aufs Haus kommen. Ne?
Ja, valider Punkt. Ja.
Ja. Habe ich in Berlin auch gemerkt, auf dem Haus von den Turnern, da sind halt 30, 40 alte Herren im Umkreis und bei uns 5, 6, 7. So, weil Würzburg ist keine klassische Stadt, wo man nach dem Studium bleibt, sondern man geht halt weg. Ja.
Also das ist nicht meine eigene Erkenntnis gewesen, sondern diesen Aha-Effekt hatte ich das Gespräch mit Jakob Schmidt-Konz, der hatte das angeteasert. Weil in München ist das eine ähnliche Situation, die bleiben halt auch da. Es ist eine riesengroße Korpusstadt, aber weil halt München so viel Industrie halt hat und Weltunternehmen, die da auch ihre Niederlassungen haben, ja, ist für viele praktisch die Arbeitsstelle dann 4 U-Bahn-Haltestellen weiter als das Haus. So.
Geil.
Deswegen. Ja, cool. Dann lass uns doch mal direkt mal ein bisschen über das Thema Keile auch sprechen. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die Mentalität gesprochen. Das war ja auch ein Thema, Philipp, was du dir ja auch gewünscht hattest. So die, wie keilt ihr bei euch in den Bünden? So zwischen dem persönlichen Netzwerk, mit dem Social Media Keilen zum Beispiel, WG gesucht. Wie macht ihr das? Wie holt ihr euch den Nachwuchs aufs Haus?
Ja, also wir sind klassische Zimmerkeile letzten Endes. Das muss man einfach so sagen. Dadurch, dass Köln halt die Wohnungsnot hat, ist das einer unserer großen Vorteile, den wir natürlich auch spielen und nutzen wollen. Andererseits, wir haben jetzt den ersten Interessenten auch, der über TikTok kam tatsächlich. Der hat das bei wohl einer Düsseldorfer Verbindung gesehen bei TikTok und ist dann zu seinem Vater gegangen. Und sein Vater war mal bei uns aktiv und hat dann gesagt, Mensch, Papa, du warst doch da auch mal drin und ich finde das irgendwie cool. Und dann hat er gesagt, naja, also wenn du irgendwie gehst, dann gehst du auf jeden Fall zu dem Makan und der ist jetzt häufiger bei uns und das ist cool. Und wir
haben ja auch Henna Hule.
Wir haben ja auch Henna Hule. aber auch das zum Beispiel, ne? Du sprichst Henna gerade an. Wir müssen dankbar sein, was Henna alles gemacht hat in all den Jahren, gerade nach den 68ern. War er der Lehrer letzten Endes, der ganze Abiturjahrgänge zu uns gebracht hat. Und das sind ja bis heute alles tolle Bundesbrüder und alle sehr verdient. Aber das fehlt halt, ne? Wenn du dann auf einmal keinen mehr hast, der da nachzieht. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht. Es fehlt so diese Leute, diese Menschenfänger, die Leute aktiv aufs Haus holen.
Menschenfänger und vor allem soziale Kleber, genau, brauchst du. Die beiden Typen, wenn die im Bund sind, dann kannst du richtig gut florieren, weil die Keilwurfmaschinen, die holen die Leute ran und die Leute, die halt den ganzen Bund zusammenführen, also das Zusammenkleben praktisch, die halten das auch zusammen, auch wenn die meistens nicht die besten Chargen machen.
Ja, das stimmt.
Da brauchst du dann auch die Funktionäre.
Definitiv. Schiffer, wie ist bei euch?
Ja gut, also wir haben ja den Vorteil, noch ein bisschen näher an der Uni unser Haus zu haben als ihr. Mhm. Und da der Student von heute ja, wie wir eben schon angesprochen hat, extrem faul ist, legen die auch da Wert drauf, ja, dass es dann halt nochmal 10 Minuten weniger Zeit in Anspruch nimmt, um zur Uni zu kommen. Und wir haben auch durch die Renovierung ja mittlerweile 16 Zimmer, die wir vermieten können, also auch hauptsächlich entsprechend über Zimmervermietung gleichzeitig versuchen wir aber auch ein Netzwerk aufzubauen, innerhalb dessen dann Empfehlungen kommen. Also das sind zum einen Bundesbrüder, die dann halt eben auch Kommilitonen, je nachdem, ein Zimmer vermitteln. Haben wir auch aktuell, also der Sprecher des letzten Semesters zum Beispiel, der ist über einen Bundesbruder dann auch aktiv geworden.
Das ist etwas, was wir halt zu spielen versuchen und mit den sozialen Medien, da sind wir jetzt gerade auch frisch eingestiegen, haben uns ja bei dir, Jan, entsprechend auch ein bisschen Know-how abgeholt und versuchen natürlich auch in die Richtung, das so ein bisschen auszuweiten. Denn das Spiel in Köln an der Uni zu keilen selber, an der Uni zu keilen, das haben viele Generationen von uns versucht und es hat eigentlich nie wirklich funktioniert.
Müsst ihr mehr flyern.
Wir sollten, also beste Grüße gehen raus an Bundesbruder Müller 1. Wir müssen mehr Flyer verteilen.
Ja. Ja.
So, jetzt habe ich ein Problem.
Wie auf der Arbeit, man muss mehr telefonieren, aber wir haben doch noch E-Mail.
Also bei uns ist es in Würzburg auch klassischerweise über die Zimmerkeile eigentlich auch WG gesucht und Kleinanzeigen, wo man es dann reinstellt. Wir hatten jetzt mal wieder seit langem das Glück, dass wir den Neffen eines Freundschaftsbruders bei uns aktiv gemacht haben. Der ist im Moment noch Fuchs, hat jetzt im Moment gerade sogar seine mündliche Prüfung. Viel Erfolg. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Ja, ganz klassisch, Zimmerkeile, man arbeitet halt Social Media, versucht man halt, wir überarbeiten jetzt gerade unsere Internetseite, die wir neu auflegen wollen, aber da kommen ja meistens auch nur die drauf, die sich wirklich aktiv für das Thema interessieren und auch mit Instagram etc., wenn man da jetzt nicht groß wirklich Werbung macht und Geld in die Hand nimmt, dann bleibt das ja auch meistens innerhalb der Verbindungsbubble, sag ich mal. Also daher, man kriegt auch noch über Kontakte von den Füchsen Leute aufs Haus, aber da springt in der Regel nicht so viel bei ab, muss man sagen. Also bei uns klassischerweise über die Zimmerkeile, ja.
Bei euch? Bei uns, also bei mir ist es so, dadurch, dass wir hatten zwischendurch mal, also zweimal in unserer Verbindungsgeschichte hatten wir ein Haus zur Verfügung. Aktuell ist es so, wir sind halt so ein Nomadenbund, aber das hat in den letzten 15 Jahren extrem gut funktioniert, oder 14. Also es hat sich auch teilweise in der Kultur etabliert, man trifft sich bei den Bundesbrüdern, man macht die Kneipen halt ganz, also mieten wir einen Gasthof und sobald da irgendwie 3 Bier getrunken worden sind, hat das auch keinen Unterschied mehr, ob du jetzt ein Haus hast oder auch nicht. Wir haben halt viel über das persönliche Netzwerk gezogen und das war immer so unser Erfolgsgarant. Ich war auch, muss ich sagen, vielleicht auch meine Stärke, eher so der Menschenfänger-Typ. Ich habe Leute halt aktiv gekriegt, die wussten an dem Abend noch gar nicht, dass sie am Ende des Abends ein Band haben werden. Und das habe ich halt wirklich oft hingekriegt. Ich habe dann irgendwann so den Dreh rausgehabt, wo ich wusste, wie ich die Leute halt anspreche, dass es authentisch ist, dass es nicht so ein Sales-Gespräch wird. Mhm. Und mit Corona hat sich dann alles geändert. Das ganze persönliche Netzwerk war halt weg. Ich war ja halt auch schon länger, ich war 2016 ja mit dem Master damals schon fertig und mein Doktorprojekt, was ich so nebenbei mache, führt mich ja nicht in Kontakt mit Uni, also mit der Uni halt mehr groß. Ich habe da alle Credit Points gesammelt, also ich muss nur noch schreiben und abgeben und verteidigen praktisch, ne? Und also zu Ende schreiben. Und da war es dann so, dass auch die Jungs, die mit dem Studium fertig waren, ja auch nicht mehr in der Uni waren. Also mussten wir dann überlegen, wie kriegen wir die Leute rein? Dann habe ich damals eine Fortbildung gemacht, 4 Monate ging die, digitales Marketing bei Udacity. Echt profund, waren 10 Stunden pro Woche. Und ich saß dann da und dachte mir, boah, diese Elemente, die ich da jetzt gerade lerne von Werbung, wenn wir die als Verbindung mal nutzen würden, dann würden uns die Leute ja die Bude einrennen oder beziehungsweise bei uns die Veranstaltung einrennen. Und dann habe ich halt auch gelernt, so wie groß sind Erfolgsfaktoren, dass du halt von Anfang an weißt, so zum Beispiel, wenn du Leute ansprichst von 100%, ist eine extrem große Erfolgsquote bei so einer Conversion von 1,5%. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, 12.000 Leute mit gezielten Accounts ansprichst, hättest du in der Theorie so ungefähr 86 Füchse halt, ne? Also man sieht, dass diese 1,5...
Habt ihr die nicht, oder?
Nee, nicht.
Also.
Und
hey, wir machen mal 25 Schluss.
Genau. Also wir haben noch einen Zweitbund gegründet, da kriegen wir die Leute hinab. Nein, auf jeden Fall war es dann halt so, dass wir dann diese Social-Media-Keilen halt entwickelt haben. Am Anfang war es halt reine Meta-Kampagne, so wie du das gerade beschrieben hast, Arne, mit Geld also rein investieren. Und dann habe ich mich mit dem Thema immer weiter und weiter beschäftigt, dass wir jetzt halt auch diese Workshop-Serie halt daraus haben. Und das ist halt wirklich eine ganz profunde Strategie ist. Es ist praktisch wie so ein Sales-Funnel halt aufbauen, nur halt für die Verbindung. Und wenn man dann ein Haus hat, eine attraktive Aktivitas, coole Altherrenschaft dann auch hat, da kann man richtig viel reißen, weil man Aufmerksamkeit erzeugt, weil ja gerade genau diese Flyer-Geschichten und diese Poster-Geschichten, wo früher dann irgendwelche Kommilitonen hingegangen sind, diese Poster abgerissen haben, die Flyer in den Müll geschmissen haben, sobald man die irgendwo ein bisschen ausgelegt hat, überhaupt nicht mehr intervenieren können, weil mit der richtigen Social-Media-Strategie kannst du den Leuten das in den Feed reinspielen. Und das hat meinem Bund bei Corona das Leben gerettet. Also wir wären jetzt, wir könnten, müssten jetzt das Ausrufezeichen sonst hinter unserem Zirkel wegnehmen und uns hat es das Überleben gerettet. Also wir hoffen jetzt auch in diesem Wintersemester, also wir wollen das diesmal auf Steroiden halt durchführen praktisch. Deswegen fangen wir jetzt auch gerade schon an, Content zu erstellen, den wir dann wieder bewerben lassen. Also wir haben da so eine Kriegskasse von 300, 400 Euro pro Monat. Also ich rede aber auch nur von den Oktober und dem November, wo wir das mit dem Geld halt machen. Und das führt halt wirklich so bei Conversion-Cost von so ungefähr 220 Euro pro Kopf ungefähr. Wir wissen halt auch so, dass es wirklich ein Volumen-Statistikspiel ist am Ende, dass du das raushauen musst und halt genug Berührungspunkte mit den Leuten halt aufbaust, dass die halt aktiv werden bei dir. Und so machen wir das. Und die größte Schwierigkeit dabei ist dann am Ende nicht die Leute zu kriegen, es sind die eigenen Bundesbrüder, die halt sich um die Leute kümmern müssen und die Leute in den Bund integrieren müssen.
Da Nachteile,
die,
ja.
Ja, da kannst du die beste Social-Media-Kampagne haben, die es gibt. Das ist so wie, du bist im Job und du generierst Leads und die Leute kommen und wollen dein Produkt kaufen und du hast dann da einen, weiß ich nicht, einen Verkauf dort sitzen, die nichts machen. Ne? Dann bringt das nichts. Das ist ein Teil der Arbeit. Und das hat uns also zumindest auf jeden Fall den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Ne? Und da sind wir echt dankbar für, also dass wir das entdeckt haben. Und ja, so machen wir das. Und hoffen halt, dass wir jetzt auch, wenn wir wieder neue Leute halt haben, die wir über die Kai-Kampagne gezogen haben, dass wir über das persönliche Netzwerk von denen dann wieder Leute reinziehen. Dass jeder so 1 bis 2 Leute nochmal aktiv macht aus seinem Kommilitonenumfeld. Die dann halt zum Glück nicht 220 Euro pro Kopf kosten, dann aber diese Kaskade halt an Keilmethoden dann, also beziehungsweise Keilwasserfall praktisch hast.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Habt ihr denn auch ein konkretes Ziel? Also Ziel im Sinne von Weiterentwicklung strategisch. Wie soll der Bund in 5 Jahren, 10 Jahren aussehen? Außer nur Keile, weil wir sind die Altherrenvorsitzende, wir müssen auch die Alten im Blick haben und das Ganze drumherum. Gibt es so eine Vision, wo du mal irgendwie hin willst?
Also bei uns ist es so, ich musste erstmal den Bund ja fit machen. Das hieß ja, wir mussten die Satzung, die GO mussten wir machen, die steht jetzt. Wir haben uns jetzt dieses Jahr um Zirkel gekümmert. Wir haben einen neuen Zirkel gemacht, also ist der alte, aber mal neu machen lassen als eine Grafik, die man halt auch verwenden kann, verlustfrei. Wir haben das Wappen von der Heraldikerin überarbeiten lassen, dass halt dieser Außenauftritt halt noch geiler ist, den wir dann halt aufbauen können. Die Webseite wird bei uns jetzt noch fit gemacht. Und wenn das ist, ist das nächste Ziel, was ich mir gesetzt habe, dass wir die Fuchsenausbildung halt so aufbauen, dass es zwar einen Fuchsenmajor gibt, aber dieser Fuchsenmajor austauschbar ist, weil wie bei Sprechern oder Senior, beim Senior ist es ja der Fall, entweder hast du in der Vergangenheit ein Naturtalent gehabt, der super führen konnte, der Bund florierte, alle waren glücklich, der war dann aber irgendwann nach 6, 7 Mal die Charge machen ziemlich ausgewrungen, kam der Nächste, der es überhaupt nicht konnte. Und dann hast du die Kacke, dass der ruft die Leute nicht mehr an, die Teilnehmerzahlen gehen runter auf den Veranstaltungen, dieses Gemeinschaftsgefühl brodelt. Genauso ist das mit dem Fuchsmajor. Es gibt Leute, die sind dafür geboren, diese Leute auszubilden. Und es gibt Leute, die sind nur aus Not in diesem Amt, weil es keinen anderen gibt, der das im Bund halt machen möchte. Ja. Und das ist ein Problem, was ich als nächstes angehen möchte, dass wir halt ein Fuchsen-Ausbildungssystem halt haben, wo wir das alles modulartig mit denen durchgehen, dass du auch ein super schlechter Fuchsmajor sein kannst, dass aber mit den vorgegebenen Fragen und so weiter halt nicht mehr nur mit der Fuchsmappe da gesessen wird und durchgegangen wird, sondern dass das wirklich so ein Lernsystem ist, dass derjenige geschäftsfähig ist, halt wird im Command, in Geschichte, im Umgang mit anderen Kooperationen, dass der Eindruck nicht bei anderen Bünden ist so, was sind das denn für Scheißfritten? Ne? Mhm. Also das ist das nächste Ziel, was ich haben möchte und natürlich personell wachsen. Ich habe da ganz bescheidene Wünsche. Wir sind aktuell bei 36 Bundesbrüdern, dass wir mal auf 50 hochkommen. Das wäre ein Ziel, so in 5 Jahren ungefähr. Und ja, wir haben auch so ein Projekt gemacht. Der alte Vorstand hatte sich zum Beispiel nicht ums Couleur richtig gekümmert. Wir hatten dann irgendwann Situationen, dass ja nicht jeder eine Mütze hatte. Ne? Und das waren so Situationen, wo ich mir dachte, boah, kacke, das haben wir jetzt auch gelöst. Also wir haben jetzt, es war das Projekt voll ausgestattete Kneipe. Also wir sind jetzt ausgestattet bis zum geht nicht mehr. Wir haben einen guten Batzen Geld bei Couleur Fetisch gelassen. Waren super zufrieden, was dabei rumgekommen ist. Und das sind so meine Ziele und Visionen halt. Also ich bin auch ein bisschen endlos Startup-Take-Off-Phase bei mir. Ihr seid ja schon arriviert. Was sind denn eure Ziele denn?
Ja, Wachstum tatsächlich. Also dass man wirklich sagt, weg mit diesem Wegbruch der Generation, Stichwort Babyboomer und so, sondern dass wir sagen, wir kompensieren das. Wir ziehen geile neue Leute rein. Die Tradition lebt weiter. Zum Teil renovieren, wo es notwendig ist an einigen Stellen. Das haben wir auch schon gemacht. Und dass man da einfach reinkommt und das geil läuft. Das hat bei uns viel auch mit Hauspflege letzten Endes zu tun. Also wie du gerade sagtest, man hat da einiges liegen lassen, was man jetzt neu machen musste. So was bei uns auf dem Verbindungshaus auch. Schiff hat es ja auch gerade gesagt, ihr habt auch groß renoviert. Wir sind auch gerade dabei, dafür zu machen, dass einfach eine geile Basis da ist, wie man sich das vorstellt. Und dass wir dann geile Veranstaltungen haben, die einen Mehrwert bringen. Und nicht nur Saufi, ist auch ganz schön, soll auch dabei sein, ist auch Teil der Kultur, muss man ehrlich sagen.
Kennst du das neue Lied, wo das so melancholisch gesungen wird, dieses Ballermann-Lied?
Ich hab's, ja, das wurde mir letztens auch irgendwie reingespült bei Reddit, habe ich es, glaube ich, gesehen. Ich habe es auch noch nicht gehört.
Ich hab's so oft gehört, ich habe es von meiner Tochter gehört, die ist 2,5 und die, wenn ich jetzt jedes Mal zu ihr hingehe und dann sage, ist auch wie Saufi, dann sagt sie immer, Saufi.
Ja, man soll früh anfangen. Hm?
Ja, früh üppig.
Früh üppig, genau. Ja, aber das muss so das große Ziel sein, ne? Geile Veranstaltung und wo dann auch wieder, ja, so ein bisschen der Mythos auch wieder weiter auflebt, ne? Was für coole Leute da vorbeikommen, um Vorträge zu halten, was für coole Leute auf den Veranstaltungen sind und so weiter. Das ist so das, wo ich hin möchte.
Ja, ist bei uns auf jeden Fall ähnlich. Ich meine, wir kommen jetzt gerade aus einer Phase mit aktivem Mangel auf jeden Fall. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir in den letzten 3-4 Semestern einen Verbandsbruder gewinnen konnten aus Stuttgart, der bei uns das Band aufgenommen hat, also auch mit Erfahrung. Ein anderer aus Würzburg, der auch schon Kooperationserfahrung hat, der aufs Haus gezogen ist. Und mit den beiden neuen Füchsen, muss man sagen, ist jetzt gerade, sind wir gerade in einer guten Situation, wo man sagen kann, es herrscht auf jeden Fall Leben auf dem Haus. Es ist ein harmonisches Miteinander. Die Leute haben echt Bock drauf. Und das ist jetzt die Grundlage, mit der wir versuchen müssen, das, was in den nächsten Jahren mit Sicherheit an Mitgliedern wegbrechen wird. Ich meine, bei uns ist es wie bei vielen anderen auch. Die Generation der 50er, 60er bestimmt immer noch zu einem Großteil unserer Alternschaft, wo aber dann natürlich auch absehbar ist, dass ja die in den nächsten 5 bis 10 Jahren zum Großteil versterben werden. Und das müssen wir versuchen zumindest zu kompensieren. Und das ist das Ziel zumindest, das wir versuchen wollen zu erreichen. Ja.
Ja, also sieht bei uns ganz ähnlich aus. Tatsächlich haben wir aufgrund der Nachwuchsarbeit der letzten 20 Jahre eine etwas positivere demografische Struktur, als das, glaube ich, der Durchschnitt hat. Wir sind tatsächlich von 2002 bis heute um 20 alte Herren gewachsen, was letztendlich wirklich auf goldene Jahre, die wir hatten, zurückzuführen ist, die dann damals mit unserer Renovierung aber auch ein abruptes Ende genommen haben. Insofern ist das erste Ziel, also wieder dahin zu kommen, dass wir diese Entwicklung wieder aufnehmen können tatsächlich. Und das zweite ist, den Bund tatsächlich zukunftsfähig zu machen, auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt, das, was du, Philipp, da jetzt als Projekt schon praktisch da liegen hast, das ist ja eigentlich viel Arbeit, aber es ist ja ein Luxusproblem auch irgendwo, das hätte ich auch gerne. Ich versuche also tatsächlich unsere Altherrenschaft auch davon zu überzeugen, gerade die Kinderlosen
einen Teil ihres Vermögens vielleicht tatsächlich mal dem Bund zu hinterlassen und würde da gerne eine Stiftung eines Tages gründen mit diesem Kapital, das dann eben ohne es zu verbrauchen, dem Bund dauerhaft zur Verfügung und zunutze gemacht werden könnte. Das wäre mein großer Traum und ist so die große Version, sage ich mal. Das ist, gibt noch viele kleinere Ziele, die man natürlich hat, aber das wäre eigentlich so mein Wunschtraum, wäre eigentlich tatsächlich mal sagen zu können, der Bund ist finanziell autark ein Stück weit. Das wäre das große Ziel. Und da muss man sich natürlich auch realistischerweise der Problematik stellen, dass mit Sicherheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Verbindungen sterben werden. Insofern versuche ich, die Alemannia tatsächlich auch fit zu machen, im Rahmen einer Fusion dann derjenige zu sein, der da auch eine Perspektive bieten kann.
Ja. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Schön, dass ihr da wart, Jan, Arne, Philipp. Schön. Ich glaube, es war ein gutes, fließendes Gespräch. Danke, dass ihr den Weg gemacht habt, hier hinzukommen. War ja mal bei einem ein bisschen weiter, bei den anderen praktisch um die Ecke. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Ciao.
Servus.
Ciao.
Tschö.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht, aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Dreaming after you. Loving you is my problem. I'm singing to you.